Ende gut, alles gut.
Ach Gott, nee.
Habe ich gestern gehört. Das habe ich tatsächlich gestern gehört. Im Interview mit Jogi Löw. Ende gut, alles gut.
Sag mal, was soll der Satz, dass er das Interview noch zu Ende bekommen hat? Oder was soll da gut gewesen sein?
Ich habe das tatsächlich nicht verstanden. Ich habe, um eins vorne wegzuschicken, dass wir hier nicht so negativ reinstarten. Wir werden noch genug moppern. Das ist jetzt kein Kolleginnen- oder Kollegen-Bashing. Aber alles, was ich habe hin und her gesippt gestern. Alles, was ich an Interviews zu diesem Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft gehört, gesehen habe, hat mich tatsächlich, ich habe das nicht verstanden, was da los ist. Also erstmal habe ich teilweise sowieso nichts verstanden, was nicht zu verstehen war. Diese Mikrofone waren irgendwie nicht richtig eingestellt. Man hörte nur im Hintergrund Engländer singen und feiern. Dann muss man, wir kennen ja die technischen Probleme.
War sehr laut, muss man den Engländern lassen.
Ja. Ja. Und dann muss man da sicherlich technisch was hinbekommen. Aber ich glaube, das sind die von der UEFA zur Verfügung gestellten Interviewpositionen und Mikrofone.
Genau.
Das hat nicht funktioniert.
Die Flash-Interviews.
Ja, aber ich sag dir jetzt, was. Und nochmal, da ist mir auch egal, wer die Frage.
Aber sag mal, sorry, aber apropos Ton, du klingst ganz toll.
Ja, ja, ich habe.
Woran liegt das denn?
Ich habe es hinbekommen, unter erhöhtem Energieaufwand, dass ich es geschafft habe, mir das neue Podcast-Mikrofon direkt hier ins Hotel nach Köln liefern zu lassen. Sowas ist ja heutzutage möglich. Ne? Da kommt ja der Lieferdienst und gibt das an der Rezeption vom Hotel ab. Dann kann man sich das da abholen, hier oben anschließen und dann geht's wieder. Aber pass auf, ehe wir intensiver zu...
Also für Normalsterbliche nicht, aber wenn man sagt, hier bitte einmal in die Präsidentenloge, dann oder wie nennt man das?
Das
ne?
ist
dann,
eine Suite. Das ist die Loge ist was anderes. Das ist eine Suite.
So, Präsidenten-Suite, richtig.
Und jetzt pass auf, warte,
zu den Interviews sagen?
Ja, das machen wir jetzt gleich, nachdem wir das Werk eines der größten Künstlers unserer Zeit hören, der im Moment, Schmiso, ja, der ist im Moment schwer angenockt.
Der Arme, gute Besserung.
Ja, und deshalb alles Liebe, Jan Köppen, und damit's aufwärts geht, hör dir deinen eigenen Klump hier zum Einstieg in diesen Podcast nochmal an.
Respektlos.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff.
Ich sag dir, Schmiso, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst du.
Nimmst da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten. Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack. Ich hatte ja Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier der, hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Yeah. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
So.
Was war jetzt mit den Interviews?
Ja, jetzt pass auf. Also, kennen wir alle. Ich finde es auch gut, wenn man nach einer riesen Enttäuschung, und das war der Auftritt gestern und das war die gesamte Fußball-Europameisterschaft mit der Ausnahme des Portugal-Spiels,
ja,
wenn man dann nicht alles in Schutt und Asche legt, das finde ich hundertprozentig richtig und du kriegst übrigens auch keine gescheiten Antworten mehr, wenn du direkt am Anfang sagst, das war ja scheiße, aber war doch nicht anders zu erwarten, oder? So soll man auch nicht einsteigen. Aber dass nicht eine wirkliche Frage zum Auftritt der Mannschaft, und zwar gestern Abend gegen England, zu den späten Wechseln, zur Lethargie, zur Systematik, da wirst du ja gleich noch was sagen, also zur taktischen Ausrichtung, zu nicht vorhandener Umstellung, die man dann irgendwann in diesem Spiel, weil es ein Do-or-Die-Spiel war, erwarten musste. Da kam nichts. Und nochmal, mir ist das egal, wer da wie welche Interviews führt, aber ich habe ja geguckt mit dem langen Arm der DFL, bei dem war ich, ja. Dann war jemand aus der Sportredaktion von RTL dabei und jemand von der ARD. Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Das war echt ganz spannend. Und die haben sich über mich kaputt gelacht, wie ich hinterher da rumgesprungen bin, wie so ein Rumpelstilzchen und gesagt habe, das gibt's doch nicht. Wieso stellt denn jetzt keiner mal eine Frage nach dem, was wir da gerade gesehen haben? Sondern ob, das Beste war wirklich, bereuen Sie etwas? Ja, das ganze Turnier. Aber das, und weißt du, und es ist dann übrigens so, ich weiß, dass man sich's mit niemandem verscherzen will, dass das immer so ein schwieriges Binnenverhältnis ist. Aber es war auch keine Trauerfeier gestern, sondern das war ein verlorenes Achtelfinale und das aus der deutschen Mannschaft.
Was dann im Sport manchmal passiert.
So,
ne?
Und dann muss man aber auch nachhaken. So ein bisschen zumindest. Das hat nichts mit Zerhacken und Zerlegen zu tun. Das passiert sicherlich schon wieder in der Öffentlichkeit jetzt bei 82 Millionen Virologen, Bundestrainern.
Ja. Aber wie war denn die Meinung der anderen? Haben die haben das alles entspannter gesehen als du?
Nö, oder? Die fanden das, die haben auch, wir haben dann hin und her gesappt, weil wir dachten, wir haben dann mal geguckt, also es lief ja auf Magenta und in der ARD, wo kommt Jogi Löw denn als erstes? Er war dann zuerst in der ARD. Wie gesagt, mir ist egal, wer da wie die Interviews macht, aber das war echt krass. Nee, die anderen haben auch gesagt, wann kommt denn jetzt mal eine Frage, warum nicht irgendwann auf 4-3-3 oder 4-2-3-1 oder was auch immer umgestellt wurde und warum diese Wechsel und warum überhaupt erst so spät die Wechsel? Das kam ganz wenig. Ich glaube, da war noch bei Magenta eher mal eine Frage dazu, aber insgesamt, und jetzt kommen wir zu einem Problemschmieso, was ich glaube, was wirklich, und da sind wir wieder beim Fußball generell oder vielleicht sogar beim ganz großen Leistungssport. Ich glaube, dass sich viele Leute gar nicht mehr trauen, weil das ist ja auch wirklich nicht gewünscht. Ne? Es ist ja nicht gewünscht, die Protagonisten damit zu konfrontieren, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Also ich weiß noch, ich habe mich früher übrigens auch deutlich leichter getan, mit der Mannschaft mitzufeiern, als gegen die Mannschaft zu feiern, wenn sie rausgeflogen ist. Ja. Also bei mir war es nicht die Mannschaft, sondern eine andere Mannschaft in einer anderen Sportart. Genau. Aber das war schon, also das fand ich extrem auffällig. Auf einen Kommentar zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht geachtet während des Spiels. Da hast du dich ja gestern mit unserem Agenten, dem Herrchen von Barnabas, irgendwie auch ein bisschen, oder er hat sich, glaube ich, aufgeregt, du nicht so, ne? Du hast wahrscheinlich doch Magenta mit Wolfi geguckt, oder?
Nee. Ich habe ARD geguckt. Ja.
Auch da jetzt bitte kein Bashing machen, nicht, dass du wieder.
Aber ich weiß es. Lass doch lieber über das Sportliche jetzt mal reden. Ja, du hast schon zwei, drei Sachen angeschoben.
Okay, aber pass auf, ganz kurz. Ich wollte das nur sagen, wirklich, das ist kein Bashing. Ich war nur völlig personenunabhängig. Ich war einfach fassungslos, dass dazu nichts gekommen ist. Auch wenn es das Ende der Ära Löw war, das kann man alles später im Nachgang aufarbeiten. Wir waren unmittelbar nach einem Spiel, das warum so beschissen gelaufen ist, Schmizo.
Vorhin hast du ja schon eingeworfen, die Wechsel, ne? Das ist ja ein viel kritisiertes oder immer ein großes Thema gewesen, was Löw immer vorgeworfen würde, dass er so spät und so wenig wechselt. Und diesmal fand ich es aber ehrlich gesagt auch ganz extrem. Also der Impuls war ja, das hat sich ja in der zweiten Halbzeit schon relativ früh abgezeichnet, dass der nötig ist. Mhm. Und da kam ja wirklich diesmal gar nichts. Und das, wir haben auch über Musiala geredet, ne? Und ich bin auch der Meinung, dass das muss nicht passieren. Also man muss nicht direkt sagen, man bringt den von Anfang an in so einem Spiel oder so, ne? Aber ich weiß nicht. Kimmich in die Zentrale ziehen, wenn du merkst, es läuft heute auf den Außen längst nicht so wie gegen Portugal, sondern es läuft schon wieder so wie gegen die Ukraine und Frankreich. Es passiert da nicht viel. Sowas zum Beispiel. Also du musst ja doch nicht mal wechseln. Dann aber so einen wie Musiala vielleicht ein bisschen früher bringen. Auf der anderen Seite könnte Löw jetzt immer sagen, ja, aber cool, wir sind uns treu geblieben und dann, wenn der Müller das Ding reinmacht, so, aber das ist ja immer,
Da bin ich ausgeflippt, ne? Ach Gott, ich war mir sicher, er macht ihn übrigens. Ne?
Ja, der muss natürlich rein, das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja perfekt gespielt. Auch der Pass von Havertz, der verzögert noch einmal kurz und spielt den perfekt. Und da gibt's wirklich keine Ausrede, leider. Auch das hat wieder nichts mit auf Müller rumhauen zu tun, weil der ja noch mit einer der Besten dieses Turniers war. Ja, und
das weiß der übrigens auch selbst. Man kann zu ihm stehen, wie man will.
Dass er den machen muss.
Ja, also das ist, und übrigens das vielleicht auch mal vorne weg, wenn wir jetzt gleich mit der Filettierung dieser Europameisterschaft aus deutscher Sicht weitermachen. Keiner von uns beiden zumindest unterstellt ja auch nur einem Spieler, dass er sich da hat hängen lassen, dass er nicht das Beste gegeben hat, dass sie nicht auch wollten. Aber
ist das nicht das Mindeste, was man erwarten muss? In einem Achtelfinale in Wembley gegen England? Also sorry, wenn ich dann sagen muss, ja, aber die haben sich doch so viel Mühe gegeben.
Ja, und ich glaube eben, das ist ein ganz, ganz langer Entwicklungsprozess, der seine Krönung in Anführungsstrichen tatsächlich gestern gefunden hat. Das ist schon eine Form, sorry, auch an alle, die ich echt mag, Toni Kroos etc., das ist eine Form von Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit in dieser Mannschaft, die sich da breit gemacht hat. Und ich glaube auch ein Verkennen der Realität, wenn wir dann immer über modernen, über Tempo-Fußball sprechen. Ich glaube, dass das, wie diese Mannschaft spielt, und ich weiß jetzt nicht, ob es an den Spielern oder vielleicht doch in erster Linie am Trainerstab liegt, ist seit Jahren überholt und überaltet. Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Spanier mit einer ähnlichen Art im Moment doch noch richtig reingekommen sind ins Turnier und es hat ja jemand behauptet, die würden auf keinen Fall um den Titel mitspielen. Das sieht ja im Moment noch anders aus. Wer war das noch?
Ich immer noch dazu.
Ja, ich glaube das übrigens auch, dass sie nicht Europameister werden. Aber weißt du, Schmizo, das ist noch nicht so lange her. Da haben wir übrigens gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation zu Hause verloren. Nur mal so.
Ja, exakt. Also es ist vor allem das, was du sagst, also wenn wir jetzt bei den Gründen sind, ne, was da taktisch los war, also einmal,
stopp, ich bin gesprungen, ich habe dich unterbrochen. Schlimm war natürlich wirklich die Wechselei, als Emre Can eingeblendet wurde, ja?
Ja,
als er zum Wechsel bereit steht, sind bei uns der lange Arm der DFL, der Kollege von RTL, der Kollege von der ARD sind kollektiv mit der Stirn auf den Tisch geknallt. Keiner konnte das glauben.
Das habe ich auch nicht verstanden, weil das war die Phase des Spiels, wo es wirklich null mehr darum ging, den Engländern körperlich im Mittelfeld dagegen zu halten. Also sorry, also das war wirklich, wenn der Wechsel sinnvoll gewesen wäre, dann wäre es in der Halbzeitpause
gewesen. Weißt du, was ich sofort gesagt habe, als Can da stand? Ich habe gesagt, okay, der rückt hinten in die Dreierkette und Hummels geht nach vorne als Brechstange rein. Das war für mich das Einzige. Das Einzige. Ja,
aber selbst das, Buschi, ich will doch, wenn ich kurz vorm Ausscheiden stehe, dann will ich doch nicht immer noch meine verdammten 5 defensiv orientierten Spieler da haben. Ja,
ich habe doch jetzt auch gerade nur versucht zu erklären, wie ich versucht habe, es mir schön zu reden.
Du schon war. Ja, ja, absolut. Ja, ja, das stimmt. Also, ja, das ist, naja, aber weißt du, zu der Systematik zurück, allein mal die schöne Grundordnung. Ich weiß, Grundordnungen sind flexibel und bla, aber es war ja, ganz ehrlich, es war ja nicht mal, vielleicht erinnerst du dich, wie ich ein bisschen erklärt habe, was ich mit einem 4-3-3 versucht hätte.
Ich habe mir das noch dreimal angehört. Nach dem dritten Mal hatte ich es übrigens auch verstanden.
Ja, okay, das spricht dann wieder nicht für meine Erklärungskunst.
Oder auch nicht für mich und meinen Fußballverstand.
Das wird mir aber leider schon immer nachgesagt, dass ich komplexe Sachverhalte überhaupt nicht für alle verständlich an den Mann bringen kann.
Weißt du, woran das liegt? Weil du natürlich teilweise auch hanebüchene Unsinn erzählst.
Ach so, du meinst, ich muss immer das verschleiern, weil ich rede immer groß vor mich hin und die Hälfte passt, die Hälfte ist totaler Schwachsinn.
Aber jetzt machen wir weiter. Gestern hättest du auf Viererkette irgendwann umgestellt, oder?
Nein, also ja, das sowieso. Also im Verlauf des Spiels hätte ich das sowieso irgendwann gemacht, aber also nach dem 0-1, genauer gesagt, bis dahin, weißt du, ich bin halt, sie haben ja nicht mal mehr 3-4-3 gespielt. Mhm. Sie haben auch nicht, wie ich das neulich mit einem Trainerguru neulich in einem Interview gelesen habe, der früher lange Assistent von Pep war. Sie haben ja nicht mal 3-4-1-2 gespielt, was ich dachte, vielleicht sind ja kann ja jeder da vorne alles spielen, womit ich schon immer so ein Problem habe. Es war ja sogar noch eindeutig so, dass Werner und Müller vorne waren. Und Müller ist jetzt sicher nicht der, der dir 60 Tempoläufe hinter die Kette bietet. Bei Werner sah das ja am Anfang des Spiels manchmal ganz aussichtsreich aus. Auch eine schöne Chance gehabt, so,
ne? Auch eine schöne Chance gehabt.
Genau. Hat er gut gemacht in der Vorbereitung. Leider wieder nicht im Abschluss. Auch das Problem kennen wir von Chelsea schon. Aber das war ja sogar aussichtsreich, weil wirklich der Southgate für mich überrascht wirklich Angriffspressing und hohe Kette gespielt hat. Das hätte ich bei der Ausstellung nie gedacht. Aber ich finde, die Engländer waren jetzt auch nicht wahnsinnig mutig, aber denen kann man auch nicht vorwerfen, sie hätten nur auf Konter gespielt. Bei den Deutschen hatte ich teilweise das Gefühl. Und die Krönung ist dann, dass irgendwann kristallisiert sich raus, in Ballbesitz ist Havertz ganz klar der zweite Achter, neben Goretzka und Groß im Mittelfeld. Und also es war ein 3-5-2 gegen den Ball. Und da denke ich mir schon, Zentrum schließen und bei aller Liebe so. Aber weißt du, was ich mir dachte? Du hast gesagt, der Stil ist schon lange überholt. Wenn man ihn so spielt, wie es Deutschland jetzt bei dem Turnier gespielt hat, ist er definitiv überholt. Sondern überlegt mal, mit welcher Vehemenz und wirklicher Dominanz Deutschland das noch vor 10 Jahren gespielt hat. Das hatte ja damals, hatten wir damals auch die etwas besseren Einzelspieler, glaube ich aber zum Beispiel gar nicht, was so eine WM 2010 angeht. Aber da wurde wirklich mit einer Vehemenz Ballbesitz, Fußball und den Ball richtig gut zirkulieren lassen und vor allem Bereitschaft zu großem Risiko. So wurde das damals gespielt. Was spielen wir heute? Wir spielen gegen den Ball, einfach nur abfallend und überhaupt, also in der Regel ohne hohes Pressing, Portugal-Spiel ausgenommen. Wir spielen dadurch dann, weil wir keine hohen Ballgewinne haben, auch fast nie Umschaltspiel. Und wenn wir in Ballbesitz sind, was spielen wir dann? Wir spielen ein ultralahmes, geduldiges Tiki-Taka. Aber der schlimmsten Sorte. So, aber
ich verstehe nicht.
Ey, das ist so weit weg von allem, was Löw am Anfang seiner Ära gekriegt hat. Aber pass auf,
da gibt's natürlich ein paar Dinge zu beachten. Punkt 1, hinterher ist man immer schlauer. Die Todesgruppe war tatsächlich eine Todesgruppe, sind nämlich alle tot. Sind alle weg. Ja, es ist tatsächlich ja. So. Ja.
Spricht auch nicht gut. Die Franzosen, denen müsste man natürlich wirklich links und rechts
kommen wir, eine kommen wir gleich zu. Aber auch das, da siehst du mal, wie das funktioniert. Und jetzt kann ich ja auch mal in diesen Klugscheißer-Modus gehen, der mich immer aufregt, wenn Leute erst hinterher aus der Deckung kommen. Aber jetzt machen wir das auch mal. Wir haben ja übrigens auch gedacht, boah, was für eine Gruppe. Ja? Dann sind wir beim Thema, ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Portugal-Spiel alle miteinander total überbewertet haben. Also im Nachhinein kann man das jetzt sagen. Weil die Portugiesen haben es exakt so gespielt, wie es für Deutschland noch passen kann, so wie sie im Moment Fußball spielen. Ja. Die haben es der Mannschaft so leicht gemacht. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, was du gesagt hast, vor 10 Jahren die Mannschaft eigentlich ähnlich grundausgerichtet, aber viel aggressiver, viel mehr den Gegner unter Druck gesetzt. Dann sind wir jetzt doch wieder bei meinen weichen Faktoren.
Und naja, vor allem Risiko, weißt du, die Risikobereitschaft mit Ball, das aber ist für mich der große Unterschied.
Also pass auf, da gibt's ja mehrere Dinge. Wir nähern uns dem langsam, Schmiese. Heute gehen wir analytisch vor, das muss dir entgegenkommen. Es ist, ja, so.
Ist mit dir doch gar nicht möglich.
Doch, das ist möglich. Und da, jetzt kommen wir nämlich zur Analyse gehören auch weiche Faktoren. Vielleicht sind einige, ich habe vorhin von Selbstzufriedenheit gesprochen, das machen die ja nicht extra, aber sowas passiert im Unterbewusstsein. Und das ist übrigens auch diese mangelnde Kritikfähigkeit. Ich kann das nicht mehr ertragen, wenn ich höre, naja, weißt du, es war noch vor dem England-Spiel übrigens so. Es wurde immer wieder rausgekramt, naja, wir sind weiter in dieser Todesgruppe und ihr habt uns dieses 0-1 gegen Frankreich alles viel zu schlecht geredet. Nein! Nein! Andere Mannschaften konnten den Franzosen wehtun. Und zwar als Frankreich eigentlich schon durch war, Schweiz, reden wir gleich drüber. Denen gelingt das. Warum? Weil sie sich die Lunge aus dem Leib rennen, weil sie endlich mal nach 300 Jahren in ein Viertelfinale eines großen Turniers wollen, weil die sich den Arsch aufreißen. So, das hat nichts damit zu tun. Wir haben da schon 100-mal drüber gesprochen, Schmiso. Dass man jetzt alibimäßig wie ein 1500-Meter-Läufer, die als, Achtung, habe ich gelernt, Linienspieler oder wie heißt das? Da außen, wie nennt man den?
Schienenspieler.
Leck mich doch am Arsch. Ja, also als Außenbahnspieler, du musst da nicht wie der Galopper des Jahres rauf und runter, nur um zu zeigen, ich hänge mich ja rein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Man spürt und man sieht und man empfindet mit einer Mannschaft. So, und das, was da passiert, ist eben tatsächlich, Entschuldigung, es wirkt zumindest so, extrem leidenschaftslos. Und das beginnt mit den Pressekonferenzen 3 Tage vorher, geht über die Interviews mit dem Bundestrainer vor und nach dem Spiel und zieht sich aber leider gnadenlos über die 90 Minuten durch. Es ist total leblos. Nochmal, nicht falsch verstehen, das sind keine Arschgeigen, die das alle extra machen. Aber diese Mannschaft wirkt tot. Und jetzt kommen wir zu dem Fall, was kommt denn da an Impulsen von draußen? Wie übrigens auch symbolisch, was kommt da von draußen? Ja. Nichts, gar nichts. So,
und jetzt das hatte ich ja nach dem letzten Spiel schon.
Ja, und das nervt mich total. Das ist mir auch
extrem negativ aufgefallen.
Und dann tut mir das leid. Und du hast von vor 10 Jahren gesprochen. Ich habe dir ja immer gesagt, es ist 11 Jahre her. Da haben sie übrigens den geilsten Fußball gespielt. Und ich werde auch nie vergessen, das kommt ja jetzt auch in der Nachbetrachtung auf die Ära Löw, was der gemacht hat mit dem deutschen Fußball. Wo wir standen 2004, wo wir standen 2010, das sind Welten. Und das ist Jogi Löw und seinen fußballerischen Ideen zu verdanken. Das nimmt ihm keiner. Was aber in den letzten Jahren spätestens nach der EM 2016 abgeliefert wurde, war doch nichts anderes als, oh Gott, schon wieder Nationalmannschaftspause, wann geht die Bundesliga weiter? Das hat ja einen Grund, warum die Leute sich total entfremdet haben. Also das ist doch wirklich so.
Und dann aber der Confed Cup war toll.
Ja, ganz großartig. Und in der Badeanstalt haben sie einen neuen Sprungturm aufgemacht. Das ist doch Wahnsinn. Badeanstalt, das heißt Schwimmbad. So,
in deiner Generation hieß das Badeanstalt. Ja, das passt.
Und ich habe das gestern, ich sag's dir, wie es ist, ich habe da gestanden teilweise und habe zu den Jungs gesagt, ey, ganz ehrlich, mich kriegt das nicht mehr. Es ärgert mich noch nicht mal mehr. Es ist einfach, es ist so saftkraft und leblos. Und dann ist ja die einzige Möglichkeit, die dann, wenn du einmal in so einer Situation steckst, die so eine Mannschaft hat, ist ein Impuls von draußen. Und da sind wir bei deinem Thema. Der muss nach einer Stunde, wo du merkst, zweite Halbzeit waren ja nur noch 5 passable Minuten. Mehr war das ja nicht mehr. Dann geben sie komplett das Spielfeld preis. So, und da fangen sie erst an, den Engländern so richtig in die Karten zu spielen, weil die haben ja auch nicht Hurra, wir erobern London gespielt.
Weißt du, das ist eben der Punkt.
Und dann muss er weg, so muss Musiala, dann muss er das probieren, er kann, mit dem Beamtenfußball kann er nichts reißen, dann muss er den Jungen reinschmeißen. Das ist nicht der Retter der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber was war denn noch alternativ da? Ja,
mehr schief gehen hätt's nicht können als so, ne?
Jetzt rege ich mich doch auf, wollte ich nicht.
Ja, interessant. Aber mir, erstaunlicherweise, mir ging es übrigens auch genauso. Ich konnte das, weil ich innerlich schon durch den Spielverlauf ziemlich stark darauf eingestellt war. Ich habe mich schon kurz geärgert, aber ich habe das, so dumm es jetzt klingt, aber so innerlich kommen sehen, weil, um es mal ganz hart zu vereinfachen, ich finde, es gibt so drei Grundansätze, die ich mal wieder in dieser EM sehr wiedersehe. Das sind die Underdogs, die sich im Zweifel auch mal lang hinten reinstellen und, wie du es gesagt hast, kratzen und beißen, so simpel das klingt, aber ist einfach so. Die erstmal hinten sicher stehen, die sich denen kein Laufweg zu weit ist, denen kein Zweikampf zu hart ist und die dann vielleicht irgendwie das Tor erzwingen. Von denen haben wir einige gesehen, zum Beispiel die Schweizer als klarer Underdog, bei denen das funktioniert hat. Dann hast du die Hochbegabten. Die Franzosen, die das in der Gruppenphase noch ganz okay gemacht haben und gegen die Schweiz Richtung Ende eben richtig, richtig schlecht.
Also die Franzosen haben übrigens in der Vorrunde nur gegen Deutschland gewonnen. Nur mal so. Sie haben nur gegen Deutschland gewonnen. Damit wir uns da mal nicht vertun. Also nochmal, diese Mannschaft hat natürlich das mit Sicherheit größte Potenzial. Jetzt sage ich dir was, Schmizo. Die sind mit diesem Minimalistenfußball, der übrigens, das klingt jetzt wirklich komisch, wahrscheinlich lachst du mich gleich aus, in Zügen immer wieder mal, zumindest in der Vorrunde, ganz extrem an Auftritte der deutschen Mannschaft erinnert hat, weil übrigens auch so ein bisschen so, wir warten mal ab und wir haben das im Griff. Der Unterschied, dachten wir zumindest alle, sie haben es im Griff, weil sie über eine deutlich höhere individuelle Klasse verfügen.
Und ich sage dir, das geht auch in der Regel gut. Ja. Es ist ja auch schön, dass es nicht immer gut geht, aber es ist nur auch regelmäßig gut gegangen für die Franzosen. Die haben das EM-Finale 2016 gespielt, die sind 2018 Weltmeister geworden, genau mit dem Stil. Da stellt sich übrigens auch genau das ein, was du sagst, dass der Deschamps dann irgendwann sagt, ja Mensch, mit der Viererkette, ach nee, komm, ich pack mal noch einen hinten rein gegen die Schweizer.
Das ist
komplett
doch Irrsinn, warum denn? Klar, die hatten Verletzungsprobleme, aber ganz ehrlich.
Ja, es ist trotzdem Wahnsinn. Es ist eine Verschwendung von Potenzial, die fast schon ins Strafbare reinreicht, was die
das
bei dieser EM angeboten haben. Also es ist, ja, kannst du ihm gerne sagen. Es ist wirklich, wirklich die Franzosen, über die können die mich so aufregen.
Ja, aber jetzt lassen wir noch bei den Deutschen bleiben.
So, Moment, aber wir sind bei dem und das, was auch die Engländer gemacht haben. Du spielst es sehr konservativ und sagst, meine Top-Spieler entscheiden mir das Ding ohne große Überlegenheit. Das haben Sterling, Grealish, Kane im Verbund jetzt in die letzten zwei Spiele geregelt. Nicht aus einer großen Überlegenheit, sondern aus einer guten Kombination.
Wer sind denn unsere Top-Spieler, die uns erlauben würden, so zu spielen?
Und das ist genau das Problem. Das meine ich gar nicht böse, aber so spielen die alle nicht. Werner und Havertz spielen bei Chelsea aus einer systematischen Überlegenheit raus. Alle Bayern-Spieler sind es gewohnt, den Gegner tot zu dominieren. Das ist einfach so. Toni Kroos ist das bei Real Madrid gewohnt. Wir haben diese Spieler nicht. Wir haben keine Spieler bei Tottenham oder West Ham oder so, die genau das spielen, die den Gegner machen lassen, wo du dir teilweise denkst, Leute, was spielt ihr für eine Grütze? Und dann fahren die einen Konter, eine Standard, einen hellen Moment und schießen das 1-0. So spielen die. Das ist ein Ansatz, den kann man verfolgen, der macht aber mit der deutschen Mannschaft null Sinn. So, der Underdog, der sich hinten reinstellt, sind wir sowieso nicht. Das würde Löw auch mit seiner Identität gar nicht packen. Was bleibt dann noch? Das Dritte, was zum Beispiel die Italiener in der Vorrunde gezeigt haben, was die Spanier versuchen zu zeigen, mit einer systematischen Überlegenheit versuchen, den Gegner wirklich zu dominieren, nicht an den Ball zu lassen und dir aus einer systematischen Überlegenheit einen Haufen Chancen zu erspielen. Das ist der dritte große Ansatz. So. Und mit dem war Deutschland immer erfolgreich. Und von dem sind wir nach und nach abgekippt in eben genau dieses Französisch-Englische, zu sagen, ja, wir gucken es uns mal an und wir machen es dem Gegner mal schwer und irgendwie murmeln wir schon einen rein. Und die Spieler dafür haben wir einfach nicht.
Mhm. Ja, ich meine, da sind wir ja beim nächsten Thema. Auch das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Was uns natürlich extrem abgeht, ist so ein Miro Klose. Also dieser, wie sagt man, Zielspieler, ne, Boxspieler, ja, den du da vorne drin hast.
Ja, wer war unser gefährlichster Mann im Strafraum? Robin Gosens, ja. Bei jeder Flanke.
Darf ich denn jetzt auch mal was sagen?
Entschuldigung.
Danke.
Ja, jetzt bin ich gerade.
Ja, ich guck gerade auch. Hier ist gerade wieder so ein riesen Rheinschiff vorbeigefahren. Das ist schön hier direkt am Rhein, wenn die hier vorbeifahren. Der ja, Markt, der Rheinschiffer,
wenn du jetzt was sagen willst, dann sag was Inhaltliches und erzähl mir nichts von den Rheinschiffen.
Ja. Das ist ja auch so, wir hatten das letztes Mal schon, diese Entwicklung, die irgendwie im deutschen Fußball um sich greift, dass es ja diese Zielspieler, diese Jungs da vorne drin nicht mehr gibt. Jetzt kann man sagen, ja, du kannst sie ja nicht züchten. Ja, aber du kannst sie vielleicht entwickeln. Wer war bester deutscher Torschütze in der Bundesliga? Ich glaube, Lars Stindl mit 14 Toren. Ist jetzt auch nicht der klassische Neuner, der da vorne wie Harry Kane oder so agiert. Ne? Also wir haben den nicht. Weil mir ist gestern mal kurz, ich habe das wieder einfach wahllos und sinnlos in den Raum geworfen. Wir müssen 4-2-3-1 spielen. Das ist ein Erfolgssystem der Bayern. Und da habe ich überlegt, aber der Lewandowski, der darf ja gar nicht für Deutschland spielen, ist schon abgereist, ja, mit Polen. So,
also ja, Buschi, aber ich finde, da kann man, also zumindest gestern in der Schlussphase, da kann man einen Gnabry, einen Havertz, einen Werner schon auch mal auf die Eins, die du
ja,
da eben benannt hast.
Ja, ich hätte es ja auch gemacht, wobei ich sage ich dir jetzt auch mal, weil wir uns alle immer auf Sané und seine wirklich manchmal komische Körpersprache eingeschossen haben, das ging ja dann auch schon wieder viel zu weit. Wir haben auch über ihn geschimpft und es hat uns auch nicht gefallen und er hat auch keine. Nee,
aber ich habe dir doch gesagt, mir ging das. Das habe ich dir
Ich würde dich nie so anklagen. Für mich bist du einer der besten deutschen Sportjournalisten und auch ein feiner Kerl. Es ist ganz einfach so, dass es dann immer drüber geht. Und vielleicht regen sich die Leute jetzt auch über uns auf, weil wir auch Scharfrichter spielen. Aber ich meine, man kann das alles nicht schönreden. Sané hat keinen Einfluss in irgendeiner Form positiver Natur während dieser Europameisterschaft auf die Mannschaft gehabt. Man mag sich aber fragen, wer hat das überhaupt? Das war die große Show des Robin Gosens in einem Spiel. Aber den dann zum Heilsbringer der Nation zu machen als linker Schienenspieler, das funktioniert eben auch nicht. Und wir kommen am Ende, wir kommen zu dem Punkt, Schmizo, dass ja einfach da die Idee nicht mehr passte. Und ja, dann, das ist so. Geht nicht.
Ich finde genau das, weil wir haben extrem viele Fußballer auf richtig gutem Niveau. Aber wir haben nicht, so dumm es klingt, diese klassischen Unterschiedsspieler.
Ja, du hast das ja super angesprochen. Das geht ja auch keinem zu nahe. Du kannst ja, wir haben ja schon mal über, war jetzt gestern nicht dabei, wir haben ja über Gündogan angesprochen, ja. Das ist eine ganz andere Rolle in einem ganz anderen Umfeld, in einem ganz anderen System. Du hast es ja gerade schön beschrieben bei Manchester City.
Das ist der Nächste. Genau. Der spielt auch in einer Mannschaft, wo alles kaputt dominiert wird.
Toni Kroos
und das. Die sagen auch nicht, wir stellen uns hinten rein und hoffen, dass der Aguero einen reinmacht. Ja.
Toni Kroos, hast du auch gesagt. Und das, was Real Madrid spielt und was er für diese Mannschaft dreimal in Folge Champions League-Sieger an Bedeutung hatte, das will ihm keiner nehmen. Überhaupt nicht. Kimmich, vielleicht der Einzige, der allerdings schon, selbst wenn er im zentralen defensiven Mittelfeld spielt, qua Position nicht zwingend offensiv der Unterschiedsspieler sein kann. Aber er hat einfach mehr das Spielfeld vor sich, kann mehr Einfluss nehmen. Wäre natürlich jetzt im Nachhinein, wird das auch jeder behaupten, dass der natürlich ins defensive Mittelfeld muss. Aber wer, Moment, Schmizo. Wer da vorne? Gnabry völlig außer Form. Sané nicht existent. Havertz mit brillanten Momenten, deshalb ist er ein Genie, aber auch doch nicht der Typ, der einer Mannschaft so einen Ruck gibt. Das ist er nicht.
Naja, und vor allem nicht, der ist ja auch nicht dafür da, 20 Tore in der Saison und dir 5 bei einer EM oder WM zu garantieren, sondern der hat die geilen Momente, der macht den Gegner kirre, wirklich, weil er so schwer zu greifen ist.
Aber dann fehlt uns da vorne einer, dann müssen wir uns einen backen.
Aber schau mal, Kimmich ist schon mal ein gutes Beispiel. Das ist doch auch kein Zufall, dass der zum Beispiel letzte Saison Nee, war es vorletzte? Ist auch egal. Das meisterschaftsbringende 1:0 gegen Borussia Dortmund chippt. Solche Dinger. Warum passiert das denn bei den Bayern? Das passiert aus der verdammten systematischen Überlegenheit raus. Ist es wieder genau das Gleiche? Das ist doch kein Zufall, dass das bei Deutschland nicht passiert. Da kommt der doch gar nicht in die Position, wo er sich bei den Bayern rumtreibt.
Ja, das wird sich doch garantiert ändern. Also ganz sicher wird Hansi Flick, da geht er in den Sandkasten und backt sich mit dem Förmchen einen rechten Außenverteidiger. Der Hansi Flick wird in der Nationalmannschaft ein 4-2-3-1 spielen. Ich schwöre dir das. Er wird das spielen, was ihm selbst steht.
Dreierketten nicht mehr sehen.
Ja, wobei, wenn das irgendeine englische Vereinsmannschaft spielt, dann feierst du die wieder ab.
Nein. Gut. Das stimmt nicht.
Ja,
immer.
Wir wissen ja, dass du auch manchmal doppelzüngig unterwegs bist.
Manchester United, die sind ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, letzte Saison auch immer geswitcht und ich dachte mir jedes Mal, oh nein, wenn ich wieder Luke Shaw links innen statt links in der Viererkette, wo er perfekt aufgehoben ist, links innen als dritter Innenverteidiger. Ich dachte mir immer, leck mich doch am Arsch, das wird wieder so ein Ding. 4 Torschüsse und davon ist einer drin. So.
Ja, aber nee, der Shaw ist mir jetzt gerade mal Wumpe übrigens.
Es gibt einen, wo ich Fan davon bin und das habe ich schon mal erklärt, deswegen führe ich es jetzt nicht nochmal aus, so wie Tuchel das spielen lässt. Eine echte Dreierkette und keine verkappte Fünferkette. Dann ist das geil. Sonst kann ich die Scheiße nicht mehr sehen.
Ja. Treten da jetzt einige zurück in der Nationalmannschaft? Also Jogi Löw ist Geschichte. Übrigens an dieser Stelle nochmal danke für großartigen Fußball in den Jahren 2006 bis 2012. Da ging die Scheiße zwischendurch schon mal los, wo wir angefangen haben, uns auf, also von Gegnern, Italien sei hier genannt, aufdiktieren zu lassen, wie wir spielen. Ich fand,
ja, aber jetzt lass doch beim Positiven.
Ja, sag ich doch. Ja,
wie du es gesagt hast,
darf ich ganz kurz bitte mal zu Ende ausführen, Florian Schmidt-Sommerfeld.
Entschuldigung.
Es kam ja dann auch noch der WM-Titel 2014 und daran wirst du ja am Ende übrigens gemessen. Ja, wobei das Turnier war übrigens, auch das haben wir schon mehrfach thematisiert. Ich sage nur Algerien oder auch das Frankreich-Spiel, da rettet uns Neuer den Arsch. Das hätte auch anders gehen können. Aber Fußball ist ein Ergebnissport. Nein, ich rede das jetzt aus.
Nein,
da holen sie den Titel und alles ist gut.
Nein, ich finde, sie haben ab 2010 herausragenden Fußball gespielt und dann die richtigen Schlüsse gezogen, dass man manchmal etwas pragmatischer sein muss. 2014 waren sie reif und auch diese Entwicklung war Löw zu einem ganzen großen Anteil zu verdanken. Wir haben uns schon mal gesagt, ich habe die Jahre einfach als extrem positiv von ihm in Erinnerung.
Hallo.
Ich bin nur so verwundert.
Hallo.
Dass das immer weiter
Hallo.
Weg von seiner Idee und nur noch zu Pragmatismus gekippt
nein,
ist. Aber bis 2014 war das grandios, was er gemacht
ja,
hat.
Ja, gut, fand ich jetzt nicht alles und ich fand übrigens, ich hatte ja einen Grund, warum ich damals abgelehnt habe, trotz eines 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien zum Finale zu fliegen. Ich fand da auch schon vieles nicht gut. Jetzt pass auf, jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Und das hat jetzt mit der Leistung gestern auf dem Feld gegen England vielleicht nur bedingt zu tun. Es gibt ja diesen schönen Satz, den werde ich dir auch ganz, ganz oft noch vorbeten, weil es auch nötig ist. Im Erfolg macht man die größten Fehler. Und jetzt pass auf, jetzt geht's los.
Hatte ich noch nie, deswegen ist es für mich.
Ja, aber du hattest ihn tatsächlich noch nicht, aber du glaubst ihn zu haben. Das ist ein großer Unterschied. Nein, ist alles gut. Schmieße, hör auf. Ich will dich nicht ärgern. Du bist ein fantastischer Junge. So, pass auf. Aber er hat noch einen Junge. So, und jetzt pass auf. Und 2014 war es schon so, erinner dich mal, das waren natürlich, am Ende waren es die schönen Bilder aus dem Campo Bahia. Für mich begann es spätestens da, gekrönt natürlich mit dem Titel. Und das hat, im Erfolg macht man die größten Fehler, meiner Meinung nach, insgesamt beim DFB für diese Entwicklung gesorgt, die ich vorhin angesprochen habe. Die übertragen sich nämlich irgendwann in eine Mannschaft, weil man irgendwann glaubt, man ist das, zu dem man von außen gemacht wird. Und da begann die Komplettvermarketisierung der Mannschaft. Das ist so. Und dann geht es los. Irgendwann sind das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt ja für Topstars im Sport generell. Sie sind Popstars. Und irgendwann, sie dürfen überhaupt nicht mehr, noch nicht mal mehr sachlich kritisiert werden. Sie empfinden alles als Majestätsbeleidigung, wenn Leute mal nicht so einverstanden sind mit dem, was sie da tun. Und das begann, es begann mit dieser Riesensause, die wir alle genossen haben und gefeiert haben, WM-Titel 2014. Und von da an ging es in der Außendarstellung und Außenwirkung meiner Meinung nach komplett bergab. Und irgendwie, vielleicht tue ich den Jungs auch Unrecht. Aber mein Eindruck war, es hat sich reingefressen in die Mannschaft. Es hat sich auch bei Jogi Löw reingefressen. Vielleicht ist das auch kein Wunder, wenn du 15 Jahre Bundestrainer bist. Mhm. Und das, und irgendwann kippt das. Und zwar in dem Moment, wo du keinen Erfolg mehr hast. 2016 übertüncht das, da stehst du im Halbfinale. Da sagt jeder, Halbfinale, immer Deutschland. Und dann kommt die Scheiße in 2018. Ein erbärmliches WM-Turnier, ein erbärmliches. So, dann kommt die Zwischenzeit, wo du ja normalerweise immer sagst, naja, diese Quali-Spiele, die interessieren uns schon gar nicht mehr, aber qualifizieren tun wir uns eh. Das endet mittlerweile in Niederlagen zu Hause in der WM-Quali gegen den Todesgruppengegner Nordmazedonien. So, und so gehen wir, Schmizo, wir dürfen das ja nicht vergessen. So übrigens gehen wir dann in eine Fußball-Europameisterschaft. Mit dem Geschehen der letzten Jahre, Wochen und Monate. Und ganz ehrlich, dürfen wir uns wirklich wundern über das, was mit Ausnahme des Portugal-Spiels bei dieser Fußball-Europameisterschaft passiert ist? Nein, wir dürfen uns wundern, wie dusselig Portugal sich angestellt hat, dass wir plötzlich dachten, wir könnten doch Europameister werden. Entschuldigung, ja, das klingt hart, aber so ist es.
Die haben ja ihre Rechnung dann auch relativ schnell und ich finde auch nicht überraschend von den Belgiern bekommen.
Wie wir uns doch aufregen, ne? Du ja auch, ne?
Ja, natürlich rege ich mich jetzt auch auf, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mich nicht über das Ergebnis schlussendlich aufgeregt, weil das schien mir nur die logische Konsequenz aus dem Spiel. Mhm. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, die Engländer wussten schon, wir machen hinten raus eine Kiste und die Deutschen haben gesagt, wir wollen ins Elfmeterschießen. Da machen wir die Engländer wieder platt. Und das geht meistens schief.
Obwohl, wenn man Schmizo, auf Schmizo, so geht, pass auf, das muss ich jetzt auch sagen, so geht keine Mannschaft ins Spiel. Wir spielen auf Elfmeterschießen.
Ich
muss dir das ja manchmal erklären, ne?
Also Rücktritte ist ein spannendes Thema. Ich glaube gerade wegen dem, was du, ich glaube niemand hält seine Mission und wir haben ja nur anderthalb Jahre, dann steht ja ein tolles nächstes Turnier auf dem Programm. Ich glaube nicht, 2014 hatte man einen guten Grund zu gehen, da haben es ja drei gemacht mit Lahm, Mertesacker, Klose. 2016, man wollte dann gerne auch nochmal die Euro gewinnen mit dieser, darf man sie goldene Generation nennen, das ist so ein tolles Wort. Dann hat zum Beispiel Schweinsteiger gesagt, okay, da war der letzte Anlauf, das reicht jetzt für mich. Wer will denn nach diesem Turnier jetzt freiwillig gehen? Das will doch keine Sau. Und gerade die Älteren, ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wie es bei Toni Kroos habe ich das Gefühl, der hat immer Bock für Deutschland zu spielen. Der wäre ja so altersmäßig einer, der sich langsam überlegen könnte.
Ich glaube, dass Toni Kroos aufhört in der Nationalmannschaft.
Von sich aus, ja. Glaubst du, okay. Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie das, wie Flick mit dem ist. Also ich bin mir sicher, Flick freut sich, wenn er ihn als Option hat. Aber zum Beispiel bei Müller gibt's jetzt für mich gar keinen Grund, so wie
nein,
die bei
ist
den
ja,
Bayern
da ist zusammengearbeitet
haben.
Da ist ja, der Grund, dass er mit Sicherheit weitermachen will, in der Trainerpersonalie so benannt. Ne?
So wird das eigentlich all den Bayern-Spielern gehen. Und ich weiß nicht, warum glaubst du das bei Toni, dass er aufhört?
Weil ich Toni für einen unglaublich reflektierten Menschen halte, weil Toni auf diesen Fußball schon ganz besonders blickt, weil Toni alles gewonnen hat, bis auf den Europameistertitel, aber den kann er ja nächstes Jahr in Katar auch nicht holen. Da müsste er ja mit nur dem zweiten WM-Titel vorlieb nehmen. Ich glaube,
und
das
mit
ist
34 noch eine EM zu Hause, glaubst du, das ist
nee, ich kann mir das nicht, ich kann mir das nicht weg. Vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Idee, und der Toni ist ja kein Blöder, und jetzt bitte nicht falsch verstehen.
Ja, Flicks Idee.
Genau, Flicks Idee. Genau, ja. Kommt ihm nicht entgegen, glaube ich. Ja. So, natürlich werden die erstmal reden, und werden sich austauschen, und ich, nochmal, ich plädiere jetzt nicht für ein, das tun ja schon viele während des gesamten Turniers, Rauswurf von Toni Kroos, das nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sagt, komm, ist gut, ich mache noch zwei Jahre Real, ja, und dann ist auch gut, weil der junge Kerl hat so einen anderen Blick auf das Leben. Das ist aber nur ein Bauchgefühl, Schmizo. Ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen. Ich interpretiere da nichts in Aussagen von ihm oder in seine fußballerische Leistung. Das
ja,
ist
du
nur
kennst ihn halt ein paar Jahre. Ne?
Ja, aber ist ja auch nicht mein Freund oder so. Aber,
aber da
ist ein Eindruck, den ich habe, und das wäre eine für mich komplett nachvollziehbare Entwicklung. Mats Hummels Da könnte ja Gleiches gelten wie bei Müller, was du gerade gesagt hast. Der wird auch nicht so aufhören wollen. Da weiß ich aber eben auch nicht, wie Hansi Flick da tickt. Generell glaube ich, müssen wir schnellstens gucken, und das wird für Katar schon fast zu spät sein. Aber da, so blöd das jetzt klingt, wirklich frischen Wind in die Fußballnationalmannschaft zu bringen. Einfach mal ein paar neue Gesichter.
Musiala.
Auf jeden Fall, nur den jetzt mit seinen 18 schon zum Mega-Hoffnungsträger für die nächste WM zu machen. Ich weiß es nicht. Dann haben wir ja noch ein paar Jüngere, wo wir ja alle glauben, es geht mehr. Am Ende kommen wir zu dem Punkt, und wir kommen zum Anfang dieses Podcasts. Die Ära Löw. Es ist wahrscheinlich tatsächlich richtig gut und wichtig, dass die zu Ende ist. Und es besteht ja die berechtigte Hoffnung, wenn man das erste Jahr von Hansi Flick als Cheftrainer bei den Bayern zugrunde legt, dass der relativ schnell etwas mit einer Mannschaft machen kann, die über unglaubliches Potenzial, aber wenig Selbstvertrauen und die richtige Idee verfügt. Das hat er ja bei den Bayern gezeigt.
Ja.
Ich ist aber, glaube ich, was komplett anderes, eine Vereins- oder eine Nationalmannschaft.
Ob er es gleich wieder schafft, 6 Titel im ersten Jahr mit Deutschland dann zu gewinnen, das würde ich mal, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ach, du bist so ein unwissendes Opossum, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, ehrlich. Wie hast du denn eigentlich geguckt, allein zu Hause oder wie?
Ja, ich habe einfach zu Hause mit Helena geguckt,
ja.
Ich möchte mich ja immer einlassen und so ein.
Ja, ich habe das auch.
Helena hat übrigens ganz schnell angefangen, sich zu beschweren, wie langweilig dieses Spiel ist, und ich konnte leider wenig Gegenrede. Für jemanden, der nicht aufgeht wie wir in diesem Sport, ganz ehrlich, dieser. Ja. Ich habe dann ja spaßeshalber irgendwann getwittert, ey, können wir nicht mal die Regeländerung 0-0 beide fliegen raus statt Verlängerung vorantreiben, und der nächste Gegner kriegt einen Freilos um diesen unsäglichen Verhinderungsfußball. Es war ja wirklich, also es war ja
sag mal ganz kurz, bei Twitter war doch bestimmt die Hölle los gestern, ne?
Ich habe mir abgewöhnt, so da, also ich guck schon gar nicht mehr nach Hashtags oder keine Ahnung, sondern ich blas so meine Sachen raus und guck so ein bisschen, was da an Antworten guckt, und dann guck ich noch mal kurz in die Timeline, aber es ist mir zu, weißt du, egal was ich schreibe, ich könnte auch schreiben, Mensch, das ist ja 2-0 für England ausgegangen. Dann würden 3-4 Leute schreiben, was für ein Spiel hast du denn gesehen?
Schmizo, tu dir einen Gefallen. Probier das mal aus. Probier's mal einen Monat ohne.
Ich block jetzt einfach alle weg. das ist mir, also jemand, der schreibt, welches, ist mir egal, was da noch sinnvoll hinten dran kommt. Der Satz allein schon, was für ein Spiel hast du denn gesehen?
Lass uns nicht auf die Leute eingehen, die
ja,
wir
eingegangen haben. Ja, hast ja auch recht. Komm,
lass es mal 4 Wochen sein und gut. So, pass auf, lass uns, also den deutschen Block, wir sind ja echt schon wieder ziemlich lang und ich muss gleich zur Produktion, ich maloche und bims ja wieder wie ein Wildschwein. Lass uns kurz noch auf das eingehen, was am Abend vorher passiert ist. Es war der Tag der Fußball-Europameisterschaft 2020, die 2021 stattfindet, der mich wieder mal davon überzeugt hat, wenn man nicht so dran und drin ist wie bei der deutschen Nationalmannschaft, die einen natürlich ganz anders beschäftigt, da können wir uns ja auch nicht frei von sprechen, und erlebt dann zwei solche Achtelfinalspiele wie die Spanier gegen Kroatien und Frankreich gegen die Schweiz, dann ist Fußball einfach so geil. Weil diese beiden Achtelfinals, ja, die Spanier kriegen da so ein Kasperle-Tor, drehen das Spiel, sind schon sicher weiter. Kroatien mit dem, was man sich eben wünscht und was das Minimum ist, mit Herz, mit Galle, mit allem, was sie haben, kommt zurück. Und dann Teil 1 der Geschichte dieses Achtelfinalspieltags. Und dann packen es die Spanier doch noch. Kurzer Einschub, Schmizo, bin ich übrigens bei dir. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass die an ihre Grenzen kommen, wenn die richtig starken Mannschaften da sind. Weil Kroatien war ja bei dieser EM auch nicht wirklich überzeugend. Aber das war ja eine Story, die kannst du dir nicht ausdenken. Dann denkst du, okay, dieser Fußball früher Abend ist schon so geil. Jetzt gucke ich mal noch ein bisschen die Franzosen. Also das wird ein schmuckloses 1-0, 2-0 gegen die Schweiz. So, dann geht das geilste Spiel dieser EM, weil es das ist, was Sport ausmacht. Der Kleine geht plötzlich in Führung. So, du denkst, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich denke die ganze Zeit, Also ganz ehrlich, die Franzosen kommen, die spielen das und am Ende gewinnen die 2-1. So, dann, ich erzähle das jetzt, ich erzähle nochmal Nachschmieso, dann darfst du wieder einen Monolog halten. Ich fand das so geil, so geil, so geil. Dann kriegen die einen Elfmeter, die Schweizer. Ich stand hier im Hotel im Bett und habe gedacht, weil ich bin ja immer für den Underdog, das ist einfach so. Ich sag, das ist es. Das ist die Geschichte. Dann hält der Loris den Elfer gegen Rodriguez. Und in dem Moment, ich meine, du kannst mir widersprechen. Nein, du darfst mir nicht widersprechen. Wenn es ein Momentum gibt, kippt es in dem Moment auf die französische Seite. Jetzt kann man sagen, nee, Moment, die liegen ja immer noch 0-1 zurück. Und dann passiert's. In 102 Sekunden drehen die nach einem gehaltenen Elfmeter das Ding auf 2-1. Momentum zu 8000% bei Frankreich. Dann kommt Generalfeldmarschall Pogba, schweißt das Ding Tor, mit einem Traumtor in den Winkel und dann macht er, ich sag, er macht ja so ein bisschen den Balotelli. Stellt sich dahin und pass auf, damit das keiner da draußen falsch versteht.
Und dann kippt das Spiel zurück. Ja, Moment,
aber pass auf. Lass mich, weil mich das so begeistert. Ich hoffe, man merkt das auch. So, pass auf. Dann steht er da, macht diese Pose. Du hast ja zwei Möglichkeiten, drauf zu reagieren. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab's verstanden, weil es war so ein geiles Tor. Es spielt so eine geile EM. Und der Deckel war in dem Moment gefühlt für 99,9% der Weltbevölkerung drauf auf diesem Spiel. So. Das heißt, ich habe eine gewisse Form von Verständnis für diese Pose und auch für das, was übrigens danach so in der Gestik und Mimik der Franzosen passiert ist. Mit deren Selbstverständnis nachvollziehbar. Aber was passiert? Du kriegst durch diese Genialität, was du nicht mitbekommst, aber alle sind gegen, oder viele sind gegen dich, weil alle sagen, diese arroganten Pimmel, da ist, jetzt müssen sie eigentlich, und die Schweizer, die seit ewig und drei Tagen darauf warten, in ein Viertelfinale einzuziehen, geben einfach nicht auf. Und dann machen die beiden Hütten ein Momentum, das nicht mehr zu erreichen war, kippt auf ihre Seite und ich, Schmieso, ich habe geschrien, die wahrscheinlich haben die gedacht, ich habe hier Monumentalsex, aber ich war alleine im Zimmer, ja. Es war
bitte,
so.
Bitte, jetzt hör doch auf. Du machst gerade allen Kopfkino nochmal und dann sagst du Monumentalsex. Das ist natürlich wirklich.
Aber war das geil? Und dann stand ich und habe ich nur gedacht, aber können die Schweizer, können die das jetzt in der Verlängerung oder sind's dann doch wieder die Franzosen? Und dann kommen die ins Elfmeterschießen. Das ist so geil gewesen. Jetzt darfst du.
Ich sag dir, nein, du hast das ja wunderbar nacherzählt. Ich habe das alles im Biergarten gesehen, in etwas anderer Runde. Und dann hat es leider angefangen zu regnen und wir mussten uns langsam auf den Weg.
Das
war ein bisschen bitter, ja. Aber ich habe alles Entscheidende mitbekommen. Dann inklusive Elfmeterschießt in der U-Bahn auf Sky Go geguckt. Es war herrlich. Das wird mir auch lange in Erinnerung bleiben, weil ich es auch unter so komischen Umständen gesehen habe. Als Verlängerung ist, habe ich gesagt, Leute, 113. Mbappé, der zieht denen das Ding noch glatt. War dann nicht ganz so der glorreiche Tipp. Ich habe aber auch sofort gesagt, als es ins Elfmeterschießen geht, das machen die Schweizer.
Pass auf, und um den Wahnsinn komplett zu machen, Schmieso, und dann ist Sport so geil. Das Momentum ist eigentlich tot und weg für die Schweiz durch einen verschossenen Elfmeter in der regulären Spielzeit. Ja. Und sie gewinnen es durch einen gehaltenen Elfmeter von Sommer gegen Mbappé. Das ist so. Ich habe jetzt schon wieder komplett Gänsehaut am ganzen Körper, weil es geht nicht geiler, als dieses Fußballspiel war. Und mir ist dann, ich bin ja nicht parteiisch, okay, ich war für die Schweizer, weil sie Underdog waren. Aber das sind, in dem Moment musst du diesen Sport lieben. Und übrigens auch dann, ne? Da ist übrigens, auch das können wir uns mal ganz kurz in Deutschland angewöhnen, dann verdammte Scheiße, beschäftigt euch echt mit was anderem, ob einer euphorisch, analytisch, auf Serbo-Kroatisch, Deutsch oder Hindu kommentiert, genießt verdammt nochmal dieses Fußballspiel und geht mit. Und übrigens ganz kurz zu den deutschen Kommentatoren, wenn dann jemand nicht emotional mitgeht, sondern noch eine Reißbrettanalyse ganz kurz fachmännisch vorgetragen abliefert, dann hat er übrigens nie ein Herz in der Brust schlagen gehabt, sondern einen Stein. Und dann soll er nicht Sportkommentator werden, sondern soll die Schlösser hier an der Deutzer Brücke putzen. Hier hängen die ganzen Liebesschlösser ab. Ich alle auf, gell? Lisa und Frank.
Ich habe ohne Kommentar geguckt, deswegen weiß ich jetzt nicht.
Nein, da beziehe ich mich gar nicht drauf, weil auf die ganze Scheiße habe ich keinen Bock. Wer da jetzt super kommentiert, wenn man, selbst auf Instagram kriege ich das mittlerweile geschickt, dass alle scheiße sind. Das ist ja so, das meint ja immer jeder Fußballfan, dass jeder Kommentator scheiße ist. Da beteilige ich mich nicht dran, da habe ich auch nichts mit zu tun bei dieser Fußball-Europameisterschaft.
Also ich was? Wie gesagt, wie soll ja, wenn also du hast jetzt das Wichtigere gemacht, du hast die Schweizer abgefeiert, aber ich muss wirklich sagen, die Franzosen, ich habe das ja vorhin schon mal angerissen, also in diesem Spiel, ich weiß nicht, Dinier war ja, glaube ich, verletzt raus und ich weiß nicht, hatte Hernandez auch irgendwas?
Nicht also ich habe immer nur gehört, da vertraue ich dem Kommentator, da wurde immer gesagt, ist nicht wirklich fit, also stand wohl nicht echt zur Verfügung. Warum er dann auf der Bank sitzt, weiß ich übrigens auch nicht.
Dann muss er dann muss er sich was überleben. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir nicht, dann stelle ich doch einen der Innenverteidiger in die verkackte Viererkette. Aber diese Nummer mit Rabiot da auf Außen, ey,
aber Schmizo, da siehst du wieder.
Oder zur Not, ganz ehrlich, zur Not bei deinen ganzen, wenn du unbedingt die scheiß Dreierkette spielen willst, dann stell nicht den Rabiot dahin, sondern dann stell wenigstens einen, der offensiv marschiert, dann stell doch den Thuram oder Coman oder so dahin.
Schmizo, ganz pass auf, ehrlich, wie unterschiedlich wir an Fußballspiele rangehen. Diese Niederlage hatte nichts mit der taktischen Grundordnung oder mit dem System von Didier Deschamps zu tun. Null. Wenn sie nicht schon, ich behaupte, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, wenn sie nicht schon Weltmeister geworden wären, wenn das nicht meist noch irgendwie funktioniert hätte, hätten sie anders, und zwar nicht vom System und von der Taktik. Sie gehen dann anders in die Zweikämpfe. Ja, sie machen den Napoleon da um das Spielfeld.
Da sind wir uns doch einig. Es geht immer darum, wie du es umsetzt. Aber was ist denn da? Was ist denn das für ein Signal, wenn dir dein linker Verteidiger wegbricht, zu sagen, oh Mensch, dann ziehe ich den Achter darüber, aber was schon mal extrem defensiv ist.
Sie drehen doch mit dieser Ausrichtung das Spiel von 0-1 auf 3-1.
Das ist egal, ich sage dir, das gibt dir doch noch mal mehr den Kick. Ach Leute, komm, wir können hier uns auch aufstellen und hinstellen, wie wir wollen. Wir ziehen Klasse.
In dem Spiel selbst passiert ja etwas. Ich lasse das ja gelten für Beginn des Spiels und erstmal locker. Dafür lasse ich das gelten. Das ist in Ordnung. Aber im Spiel.
Ja gut, dann nehme ich dir so den Wind aus den Segeln. Ja. Ohne diese verkackte Aufstellung gehen die niemals 0-1 in Rückstand.
Ja.
Dann entwickelt sich diese ganze, da wirklich, das ist egal.
Schließt du dich mit Jan Henkel, Thomas Tuchel und Pep Guardiola ein, entwerft ihr ein bisschen Fußball.
Die wollen leider nicht
mit mir. Und ich hoffe drauf, dass ich noch ein bisschen von dem erlebe und einfach so genießen und zuschauen kann, wie ich es empfunden und gesehen habe beim Achtelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft 2020, ausgetragen im Juni 2021. Schweiz schlägt Frankreich nach Elfmeterschießen. Mach doch ein Computerprogramm und lass demnächst die Roboter spielen.
So, die anderen, also, wer natürlich gepusht ist ohne Ende und wer, also, ach, es sind ja nur noch Halbfavoriten.
Warte mal kurz, Schmizo, ganz kurz. Ich möchte das an dieser Stelle sagen. Geht alle miteinander, weil ihr ja immer vom Orakel und Null Ahnung Buschmann sprecht, hier du vor allem, Schmizo. Geht mal auf die Instagram-Seite von Laura von Torra. Die hat mich gestern Nachmittag in meiner Umkleidekabine von Ninja Warrior Germany besucht, ist reingekommen und hat gefragt, wie geht denn das Spiel heute aus? Guckt euch das Video mal an. 2-0.
Was
hat Papa gesagt? Gestern.
Für die Engländer.
Ja.
Ja, und was willst du mir jetzt damit?
Das zeigt einfach, dass ich über ein so profundes und fundiertes Fachwissen verfüge, dass ich mittlerweile, ich weiß übrigens schon, wie die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale ausgehen.
Ja, dann sag
mal. Das sag ich nur an dieser Stelle nicht. Das behalte ich noch für mich.
Da bin ich jetzt gespannt.
Das verrate ich euch dann im nächsten Lauschangriff.
Also Schweiz, Spanien, wir sind uns ja einig, dass die Spanier eigentlich nicht so...
Gewinnen die Spanier 1-0.
Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch, dass die Schweizer jetzt nach ihrem emotionalen Hoch, da sind die Spanier jetzt zu krass vorgewarnt und ich finde sie immer noch nicht grenzenlos überzeugend, aber sie scheinen angekommen dieses Ding gegen Kroatien, hoffentlich spielen die einfach nochmal so wie gegen Kroatien. Dann Belgien, Italien, muss ich sagen, gewinnt ich sehe immer noch... Ich gehe da mit Belgien. Die Italiener hatten jetzt zwar schon ihr Schreckensspiel, aber ich halte immer noch die Belgier individuell für den Tick besser, dass sie das hinkriegen. Es ist leider auch sehr pragmatischer Fußball bei den Belgiern, aber ich sage, die gewinnen das gegen Italien.
Also 2-1 Italien.
Ukraine, England, das ist das Einzige, was für mich klar ist. Ukraine hat gestern auch Spaß gemacht. Das war aufregender als das deutsche Spiel eigentlich. Aber ich glaube, das machen die Engländer wieder ähnlich souverän wie gegen Deutschland. Will heißen, hinten nichts zulassen und vorne fallen schon irgendwie 1-2. Was glaubst du?
1-0 England.
Ja, so. Da sind wir uns einig. Und Tschechien gegen Dänemark, das finde ich extrem schwer zu sagen, aber da ist mein Gefühl, dass die Dänen ihre Traumreise noch mal einen weitermachen.
Ja, sind ja für mich schon Europameister, aufgrund der besonderen Historie da mit Eriksen. Und wie sie sicherlich auch von ganz Fußball-Europa jetzt die Daumen gedrückt kriegen.
Weil eigentlich sind die, ey, mir gefallen die Tschechen schon eigentlich echt gut.
Ja.
Diese Achse, Suček, Sofal, Schick vorne drin.
Aber
jetzt, wo ich so sage.
Da geht aber, jetzt aber mein Herz über Verstand. Mein Verstand würde mir sagen, die Dänen werden irgendwie blöd ausgekontert und verlieren es knapp. Aber liebe Grüße an Christian Eriksen. 2-1 Dänemark.
Ja, da gehe ich mit. Aber bei mir geht's genauso. Mein Hirn sagt auch eher Tschechien, weil ich die systematisch wieder überzeugender fand. Aber diese Geschichte der Dänen ist einfach so geil.
Ja,
gut, dann haben wir ja schon alles predicted und das überprüfen wir dann in der nächsten Folge, wie sehr wir recht hatten.
Wann machen wir jetzt den nächsten Podcast? Ganz normal nächsten Montag, ne?
Genau. Ja. Also wir nehmen
sind dann die Viertelfinals durch? Ja.
Ja, genau. Okay. Genau. Also wir nehmen den ja planmäßig nach den Viertelfinals am Sonntag auf und am Montag erscheint er.
Das ist ja der Plan. So war das. Ja, ich bin durcheinander, Schmieso. Ich mache ja wieder was du nicht kennst. Ich arbeite hier wie ein Bekloppter durch.
Ja, natürlich. Wenn du arbeitest, kenne ich das nicht. Wenn ich arbeite, bin ich beim Kiffen in Amsterdam.
Ja, da habe ich ja jetzt Geschichten gehört.
Du und deine Narrative.
Habe ich ja jetzt gehört, dass du da die ganzen Läden leergeräumt haben sollst. Ne? Die Coffeeshops in Amsterdam sind da. Einige haben dicht gemacht, weil sie gesagt haben, wo ist denn der kleine, dicke Blonde?
Ja. Du bist wirklich so ein Quatscher, ey.
Ey, pass auf, ich wollte dir noch was sagen. Bitte jetzt alle wegschalten, die meinen, sie müssen böse Nachrichten schreiben, wenn sie sagen, ja, die schweifen ab und das ist kein Podcast. Ihr Trottel.
Doch, das ist ein Podcast,
das gehört eben
auch wenn man abschweift.
Ey, pass auf, dieses Foto, was ich von dir gemacht habe letztes Mal, ne, und bei mir unter Buschi Buschmann auf Instagram gestellt habe, so viele Komplimente in Richtung deiner Person wie auf dieses Foto hat es noch nie gegeben. Da ist kein Witz. Alle. Hat der abgenommen? Macht der neuerdings Sport? Weil ich dich einfach unglaublich gut in Szene gesetzt habe. Das ja auch mit Photoshop nochmal auf Hälfte der Breite reduziert. Nein, ohne Scheiß, alle. Nein, es war ja ein ganz normales Foto. Ich weiß ja gar nicht, wie Photoshop funktioniert. Alle haben geschrieben, hey, macht Schmieso neuerdings Sport? Ey, abgenommen, der Kleine. Alle. Also da siehst du mal, das unterscheidet uns. Du stellst immer Bilder rein, wo ich möglichst beschissen aussehe. Okay, das fällt nicht schwer. Ich stelle Bilder rein, wo du schmeichelhaft bei wegkommst. Und übrigens, wir haben ein Angebot bekommen von der Tennisbasis Oberhaching. Die haben uns zugehört. Und
habe ich auch bekommen.
Ja, wir sollten dann zum Tennisspielen kommen. Geil.
Ja, sollen wir das mal machen?
Ja, wenn ich wieder da bin und wie gesagt, aber erstmal gucken, was bei Stop and Go auf dem Boden mein Knie sagt. Das ist du magst verstehe. Immer sagen, das ist schwierig, aber es ist auch schwierig.
Aber fand ich ganz toll. Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade den Moment, vielleicht finde ich ihn schnell. Ich habe gerade den Namen nicht parat. Ist auch egal. Aber vielen Dank für das Angebot. Wir reden darüber.
Haben die auch Sandplätze? In der Halle habe ich da ja schon mal gespielt. Also auf Hardcourt ist
Das weiß ich nicht. Ich habe da noch nie gespielt.
Müssen auf Sand spielen.
Wir müssen jetzt natürlich noch
was?
Über das Handball-Bundesliga-Saisonfinale vom Sonntag reden.
Ey, sag mal, das war der letzte Wurf, den die Rhein-Neckar-Löwen da mit dem Freiwurf hatten. Da haben aber 50 Zentimeter gefehlt, dann wäre Flensburg deutscher Meister gewesen.
Ja, sie müssen ja eigentlich davor schon um alle mit reinzuholen. Wir haben ja immer schon drüber geredet. Das war ein Kopf an Kopf gegen Kiel. Es sah vor so etwa 3-4 Wochen so aus, als würde jetzt Flensburg Meister werden, weil kein brutal schweres Restprogramm und die Kieler haben wie so oft in Magdeburg, das ist irgendwie so die Halle, wo sie nicht klarkommen, verloren. Dann haben auch schon selbst ein Domagoj Duvnjak, ein Kämpfer vor dem Herrn, der Kapitän der Kieler, hat das Ding eigentlich schon abgeschenkt. Dann leistet sich aber Flensburg zu Hause den Ausrutscher gegen die Füchse, die einen echt krassen Saisonendspurt gespielt haben. Lange ja richtig schlecht reingekommen in die Saison. Die gewinnen nur noch jetzt und gewinnen sogar als erstes Team nach, wie viel waren es? Es waren über 3 Jahre, glaube ich, in Flensburg. Wahnsinn, da hat keiner mehr irgendwas gewonnen. So, und so ist dann wieder Kiel in der Pole Position. Dann geht's schon los am Donnerstag. Am Mittwoch spielt Flensburg gegen Erlangen.
Das ist du redest jetzt vom vorletzten Spieltag.
Das ist der vorletzte
Spieltag. Hatten wir das nicht? Das hast du letztes Mal schon erzählt. Mit dem vorletzten Spieltag, meine ich. Das Spiel gegen Erlangen. Meine ich jedenfalls. Ja.
Kann auch gar nicht sein.
Doch.
Wann haben wir denn?
Doch, da hast du schon wieder erzählt. Doch, doch.
Nein, seitdem haben wir überhaupt keinen Podcast mehr aufgenommen.
Dann hast du es mir so erzählt. Nee, wir haben ja gar nicht miteinander gesprochen. Ich höre Stimmen.
Du bist ein Vogel. Oh. Also, dann ist es so, dass Flensburg muss in dem Spiel gewinnen. Sonst kann der THW am nächsten Tag mit einem Sieg schon die Meisterschaft
klar machen. Wieso? Das hast du schon erzählt mit diesem krassen Spielverlauf Erlangen. Natürlich. Das hast du schon erzählt.
Aber wann soll ich das denn erzählen?
Ja, im letzten Podcast. Wir waren doch nicht letzte
Woche. Ja, sorry, weil was, da haben wir
was,
ja,
ach, sorry. Was ist denn mit dir los?
Du hast völlig recht, weil wir haben ja da ausnahmsweise mal am Abend nach dem Deutschlandspiel aufgenommen. Du hast völlig recht, habe ich schon erzählt. Gut, also um ein Haar hätte Kiel da schon die Tür offen gehabt, wenn es vielleicht diesen 7 Meter noch gegeben hätte, der regeltechnisch korrekt gewesen wäre. Naja, Kiel gewinnt dann gegen Lemgo. Damit ist die Ausgangslage klar. Wenn Kiel einen Punkt holt, sind sie Meister. Flensburg muss sowieso gewinnen, damit da noch was passieren kann. Flensburg führt in der ersten Halbzeit schon mit fast 10
Wieso
Toren.
Wieso kommen jetzt nicht komplett das Spiel nacherzählen? Das habe ich schon bei Schweiz-Frankreich gemacht.
Ja, komm. Also, dann haben die das Ding, es war von Anfang an klar, okay, Flensburg-Balingen, das wird eine klare Nummer. Flensburg wird das hoch gewinnen und es kommt wirklich drauf an, was machen die Kieler. Das Ding geht hin und her, mal die Löwen 1-2 Tore vorne, mal Kiel 1-2 Tore vorne und dann, wie du es gesagt hast, Andi Schmid mit einem Raketentor, so geil von halb rechts abgezogen zum 25-24. Sarah Betz macht den Ausgleich 25-25 und dann kommt's wirklich auf die letzte Aktion an. Und die Rhein-Neckar-Löwen, ich sage dir, wenn Andi Schmid den Ball da noch los wird, der hält ihn vielleicht eine Millisekunde zu lang, dann haben die, wenn er den weitergespielt bekommt, eine 2-gegen-1-Situation. Ich glaube, sie machen das Tor. Steffen Weinhold bricht raus aus der Kieler Deckung, packt sich den Schmid, kriegt ihn zu Boden.
Freiwurf.
Und es gibt eben nur noch diesen Freiwurf. Der war sau schwer. Ist auch die Frage, ob der überhaupt noch innerhalb der Sirene im Tor gelandet wäre. Das wäre ganz eng geworden. Schlussendlich war es wirklich so, dass ich an einem und dem letzten Wurf von den Löwen entscheidet, wird Kiel oder wird Flensburg Meister. Und am Ende ist er nicht reingegangen und die Kieler sind Meister geworden. Das war, leck mich am Arsch.
Und damit von meiner Stelle an die Kieler Förde, wenn ihr es noch nicht gewusst habt, dank Schmisos Erzählung hier im Lauschangriff, wisst ihr jetzt, ihr seid also tatsächlich deutscher Handballmeister. Herzliche Gratulation.
Du bist wirklich sehr, die Leute regen sich übrigens schon auf, warum man mit dir nicht über Handball reden kann.
Ja, die Leute regen sich
langsam mal in die Spur.
Die Leute regen sich seit 25 Jahren über mich auf. Jetzt fängst du auch noch an. ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken.
Naja.
Das nennt man Kritikfähigkeit. Ich werde neuer Bundestrainer.
Du bist wirklich, also.
Obwohl, ich finde gar nicht, dass Jogi Löw übrigens kritikunfähig ist. Ich glaube, er ist einfach am Ende ein bisschen stur gewesen. Das noch als kleiner Einschub.
Ja, jetzt bleiben wir beim Handball. Also,
noch mehr Handball?
Kiel, Flensburg am Ende punktgleich. Und ich muss sagen, das geht jetzt null.
Kennst du das, wenn man so in der Armbeuge schwitzt?
Wem hätte ich's mehr gegönnt oder so? Ich hätte es Flensburg genauso gegönnt, weil das sensationell ist, was die seit 4 Jahren inklusive 2 Meisterschaften auf die Beine stellen. Mein Gefühl war halt so, ich fand die Kieler im Saisonendspurt wirklich etwas souveräner. Ich könnte jetzt so viele Beispiele nennen. Die verlieren mit nur einem Tor gegen Magdeburg, während Flensburg sein Spiel gegen die Füchse, wo sie es dann im Endeffekt verloren haben, sehr, sehr deutlich verliert.
Wir müssen auch noch
einen Wettbewerb
aufnehmen, ne?
Ja, jetzt komm. Dieses Ding gegen Erlangen, wo Flensburg wirklich schon viel Glück hatte. Und so hat es jetzt dann eben mal Kiel im letzten Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, was sie auch verlieren können mit 25-26 am Ende. So, ich hatte irgendwie so das Gefühl, die Kieler hatten so immer den Tick mehr und deswegen geht für mich diese Meisterschaft so in Ordnung. Und krass war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ich habe irgendwann mal vor einigen Wochen ein Kiel-Spiel gemacht und die gewinnen das und Flensburg hatte gepatzt und also einen Punkt liegen lassen, die Flensburger. Und ich weiß noch, dann frage ich Pekeler, seid ihr jetzt schon Meister? Dann sagt er, ja, schön wär's und es hat sich doch gar nichts geändert. Und da habe ich gesagt, na ja, ihr könnt euch jetzt einmal mehr ein Unentschieden leisten. Und am Ende war es wirklich dieser eine Punkt in dem Spiel. Es waren natürlich auch alle anderen, aber es hat am Ende wirklich gestimmt, dass es sich über den direkten Vergleich entschieden hat. So, das nur noch dazu.
Ich wollte dich da jetzt auch nicht abfangen. Ich weiß, wie sehr dir Handball am Herzen liegt. Ich nochmal, ich gratuliere den Kielern recht herzlich. Und es war ja, damit ich das jetzt auch mal nochmal feststelle, wirklich ein ziemlich geiles Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden.
Mega. Das war das spannendste Saisonfinale wahrscheinlich seitdem Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen um die Tordifferenz damals, 2014.
Ja, ich möchte ganz kurz noch was ganz anderes sagen.
Moment, ganz kurz noch eins. Die Eulen Ludwigshafen haben es jetzt im vierten Jahr, das Wunder 4.0 gibt's nicht. Die sind abgestiegen, weil die Mindener gegen sie unentschieden gespielt haben. Das habe ich im letzten Spiel, das war letzten Donnerstag. Das Spiel, das hätte Ludwigshafen gewinnen müssen. Minden hat sich am Ende dank einer herausragenden Schlussphase zu einem Unentschieden gerettet. Deswegen bleibt Minden in der Liga. Balingen genauso. Glückwunsch an die beiden.
Und Nettelstedt-Lübbecke steigt auf, ne?
Und der HSV Handball.
Ja,
genau.
Ja, aber Nettelstedt-Lübbecke, weil du gerade bei Minden warst, ist ja um die Ecke.
Minden spielt ja sogar gerade in deren Halle.
So, den Elfmeter habe ich dir hingelegt. Jetzt hast du sowas wie Expertise nochmal zeigen können. Sehr schön, Florian. Ja. Machst du denn auch noch einen Hand aufs Harz-Podcast die nächsten Tage?
Ja, habe ich, aber davon will ich jetzt gar nicht erzählen, sondern wir müssen. Oh, Buschi, ach komm, ich fasse es so zusammen. Die NBA-Playoffs können sich ja alle selber angucken, wer da wie trifft und so. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Hawks gegen Bucks. Trae Young verletzt sich jetzt in, was war's? Spiel drei. So, dann denkst du, ja gut, jetzt in Spiel 4 kann er nicht spielen. Das war jetzt diese Nacht. Dann denkst du, ja gut, Lou Williams kommt von der Bank und macht's herausragend. Aber was sollen die Hawks gegen Antetokounmpo? Dann verletzt sich Giannis Antetokounmpo an Knie. Es kann sein, dass das was am Kreuzband riss, dass der sogar noch viel länger ausfällt. Budenholzer, der frühere Hawks und jetzige Bucks-Coach, sagt, wir müssen mal gucken. Buschi, ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist ja wirklich, es geht ja nur noch drum, wer schleppt sich mit zwei gebrochenen Beinen ins Knie, ins Ziel. Das werden am ins Knie. Ich kann das nicht mehr ertragen. Nein, wahrscheinlich werden es jetzt am Ende die Phoenix Suns und denen gönne ich das, aber einfach nur, weil bei denen Booker und Paul eben noch gesund sind.
Wobei auch die verlieren nach 3-1 Führung, verlieren sie Spiel 5 gegen die Clippers immer noch ohne Kawhi Leonard. Und ich sag mal, die Clippers haben Utah 4-mal hintereinander geschlagen, die Nummer 1 im Westen. Ganz abschreiben darfst du sie nie, wobei ich auch glaube, unter den
Voraussetzungen. Es ist doch wirklich ein Trauerspiel.
Ja, aber pass auf, das wird ganz viele Sportarten mit Verzögerung noch treffen. In der NBA kommt das jetzt auf einen Schlag. Die Superstars, ich meine, das hat ja auch dein Kumpel LeBron James nochmal deutlich gesagt. Wer will denn die Playoffs ohne die Superstars sehen? Und das ist ja so, wie das in diesem Jahr, klar, Corona-bedingt, belastungsbedingt, so war es noch nie. Und natürlich macht das dann keinen Bock mehr, weil das hat natürlich mit dem, was es sein könnte, nicht mehr viel zu tun. Das tut schon echt weh. Aber
das Einzige, was jetzt noch fehlt, und ich glaube jetzt dreimal auf Holz, dass Paul George noch was passiert, so, weil dann können wir diese scheiß Playoffs endgültig in die Tonne. Der hat nämlich überragend gespielt in diesem, also ohne den wäre das gar nicht möglich, dass diese Serie nicht schon 4-1 für die Suns steht. Aber es ist, egal, komm, lass es einfach abwarten. Ich kann es wirklich langsam nicht mehr ertragen. Ey, jedes Mal gucke ich mir was an und jedes Mal geht's nur, es geht gar nicht um große Leistungen, es geht nicht ums Ergebnis, sondern der Superstar ist auch verletzt.
Hast du denn mitbekommen, dass gestern die Olympia-Qualifikation für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft begonnen hat? Hast du nicht mitbekommen? Du googelst.
Habe ich natürlich, doch, habe ich mitbekommen. Sie haben mit Hängen und Würgen gegen Mexiko gewonnen. Den Topscorer verschweigen wir. Dennis Schröder war es nicht, aus bekannten Gründen. Der darf ja leider nicht. Ja, Buschi, ich muss dir ehrlich sagen, diese Nummer liegt mir so schwer im Magen, dass ich da große Schwierigkeiten habe.
Ist denn da eigentlich, ich bin ja jetzt hier isoliert in Köln aufgrund unserer Produktion und klar bin ich im Netz unterwegs, aber da ich ja wirklich arbeite wie ein Berserker, kriege ich nicht alles mit. Hat es da jetzt noch mal was gegeben von Saibu oder von Seiten des DBB, dass er ganz klar sich von dem distanziert hat, was er und Alexandra Wester da letztes Jahr gemacht haben?
Also, wenn das jetzt nicht gestern Abend während des Deutschlandspiels kam und ich es noch nicht mitbekommen habe, ich meine während des Fußballspiels, was ich geguckt habe, dann meines Wissens nach nicht. Und ich sag's dir ganz ehrlich, der Umgang damit, und das ist auch schon einigen Leuten aufgefallen, die posten dann das Ergebnis und posten Topscorer Nummer 2 und Topscorer Nummer 3, lassen aber aus dem Post den Topscorer Yoshiko Saibu raus. Wo Echt? Du schon merkst, wie
ist das pein- so?
Ja. Ja.
Er hat 17 gemacht.
Wo du
gemacht,
merkst,
ne?
wie peinlich ihnen diese ganze Nummer ist.
Ja, ich habe heute Morgen aber auf der DBB-App mir den Spielbericht durchgelesen. Da konnten sie ihn nicht verschweigen, weil er wirklich Yoshiko Saibu mit 17 Punkten Topscorer war und damit auch maßgeblich beteiligt, dass sie ein Spiel, wo sie bis vor dem dritten Viertel übrigens durchgehend zurückgelegen haben und das Ding durchaus gegen Mexiko, da kennt man Gustavo Ayón, was schon echt knapp war. Und das kann ja nicht nur daran liegen, dass Dennis Schröder aufgrund der Höhe der Versicherungssumme, die der DBB nicht zahlen wollte, nicht dabei sein kann.
Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber der sitzt übrigens mit in der Halle und feuert sozusagen als Edelfan mit an. Das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, das spricht für ihn. Wir haben ja viel über Chemie, Teamchemie, passt er in die Mannschaft. Ich habe ja auch gesagt, ich würde ihn nicht nominieren. Vielleicht gibt's da, pass auf, man muss ja auch immer bedenken, da gibt's ja Entwicklung, das könnte ja theoretisch auch für die Saibu-Geschichte stehen. Vielleicht hat er wirklich intern ganz klar aufgeräumt mit Dingen. Nur in der Causa, gleiches könnte für Schröder auf anderer Ebene auch gelten. Und wir reden hier wie der Blinde über die Farbe. Und Schröder ist das bindende Glied in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Das weiß ich nicht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Mein Eindruck ist ein anderer. Bei Saibu ist es so, das musst du halt nach außen klar machen. Ansonsten ist das... Ja. Ist das Das eine desaströse Außenwirkung.
Und guck hier, ich zeig's dir kurz. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Das ist der Facebook-Post.
Ja, das ist komisch.
Da steht Bonga und Andy Bonga, Obst. 13 Punkte, Andy Obst 11, Moritz Wagner 11, hoppala. Und der mit 17, man muss ja auch wirklich sagen, scoringmäßig gerade.
Aber wie inkonsequent ist denn das, wenn du dich entschließt?
Oder, daran merkst du doch, wie unangenehm ihm diese ganze Scheiße ist und dass es kommunikationsmäßig, sorry, aber ein Desaster ist.
Ja, das haut mich tatsächlich aus dem Boah, das ist schwierig. Soll ich dir was sagen? Ich bin froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Weil ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann da noch genötigt würde, meine Meinung
mich groß zu äußern. Wie begleitest du denn so ein Spiel? Sagst du dann nur jedes dritte Mal, wenn er einen Korb macht, das erste war?
Nein, ich finde tatsächlich, ich glaube, ich würde damit umgehen. Ich würde das ganz normal kommentieren und würde mich komplett aufs Sportliche beschränken. Und alles andere muss drumherum geklärt werden. Das ist natürlich eine katastrophale Außenwirkung. Und wenn es nur in Anführungsstrichen den Grund hat, dass man sagt, hey, spätestens mit dem Ausfall von Schröder, können wir gar nicht auf Saibu verzichten. Da ist uns alles andere egal, aber das Sportliche steht vorne an. Ja, das kannst du ja wahrscheinlich öffentlich nicht auch wirklich äußern, weil dann wirst du ja gegrillt. Also, es ist schwierig. Weißt du, was mich, ich habe das im letzten Podcast erzählt, was mich so ein bisschen stutzig macht, weil ich ja immer versuche, auch alle Seiten zu beleuchten. Wenn der Joe Vogtmann, den ich persönlich nicht kenne, aber den ich für unglaublich integer halte und für super smart, wenn der sich öffentlich äußert und sagt, Yoshi hat mich im persönlichen Gespräch überzeugt, ich würde ihm raten, so auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann sehe ich das Gute in der Geschichte. Dann sehe ich und hoffe ich ehrlich gesagt, dass bei Saibu ein Denkprozess eingesetzt hat. Aber das ist halt schwierig, weil, weißt du, jetzt könnten wir wieder ganz weit aus und wir sind wieder an dem Punkt, ne? Er kann immer sagen, ja, aber ich darf doch meine Meinung äußern, ne? Saibu. Und keine Ahnung, lass es lassen, weil dann bin ich ganz schnell bei dem Thema, wie ich gerade darüber nachdenke, zum Thema Fußball und Europameisterschaft, wie ich denn wohl meinen beiden Kindern erkläre, dass wir, wenn es dumm läuft, im August nicht in den Urlaub fliegen können, weil vielleicht das Land, wo wir hinwollen, dann auch Variantengebiet ist und wir gar nicht dahin können und nicht hin sollten. Und wenn wir zurückkommen, 14 Tage in Quarantäne müssen und dann sagen die zu mir, da bin ich mir ganz sicher, ja, aber Papa, was war denn da in England und in Portugal und in Dänemark und in Ungarn bei der Fußball-Europameisterschaft, da haben die doch alle gefeiert und ich habe doch diese Bilder da gesehen. Mhm. Das ist alles ja, gerade ganz, Gott. Ganz schwierig.
Ich würde es gern mit dir weiter diskutieren, aber ich weiß, dass du gleich los musst und mir wäre wichtig, noch eine Sache reinzubringen, denn da habe ich einen überragenden, das ist kommunikationsmäßig nämlich ein Vollprofi, der Martin, den ich damals als Erstkontakt für die Gina damals, fürs erste Interview angeschrieben hat, hat sich gestern nochmal gemeldet, er hat gestern nicht nach Wembley, sondern nach Berlin geguckt, wo Gina die L15 nochmal hätte laufen müssen,
keine Chance,
weil sie ihm dieses Jahr die Olympianorm noch nicht geschafft hat. Sie war ja zuletzt ziemlich ausgebremst durch einen Oberschenkelmuskelfaserriss und hat leider die Zeit auch nicht gepackt. Mhm. Sie hat sie ja schon 2019 geschafft. Nur drei deutsche Sprinterinnen. Danke Martin für die ganzen Erklärungen. Ich will jetzt nicht wie der Klugscheißer rüberkommen, sondern das hat der mir alles aufbereitet. Drei deutsche Sprinterinnen haben sie dieses Jahr schon gepackt und das ist im Ranking dann sozusagen höher. Und du kannst eben nur drei hinschicken und jetzt, so wie ich es verstanden habe, das stand nicht in der Mail, aber ich glaube leider dadurch, dass sie die Zeit verpasst hat, die einzige Chance für Gina ist Staffel. Jetzt noch, wenn und wenn eine der drei sich, glaube ich, entscheiden würde, auf eine andere Strecke auszuweichen und sie dann doch über die 100 starten könnte. So habe ich es jetzt verstanden, aber es kann gut sein, was ich echt bitter finde, weil wir sie beide, glaube ich, ziemlich lieb gewonnen haben, unsere deutsche Supersprinterin, durch die zwei Podcasts spätestens, dass sie Olympia dann wohl nur als Zuschauerin erlebt.
Ja, ich habe das so ein bisschen verfolgt, tatsächlich dadurch, dass wir Gina lieb gewonnen haben. Ich habe mir jetzt einen Wettkampf am Wochenende angeschaut in Leverkusen. Da hat die Tatjana Pinto einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, ist da auch die Norm gelaufen. Dann habe ich mitbekommen bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften, nehmt's mir jetzt echt nicht übel da draußen, da hat eine junge Dame gewonnen, die schon immer drauf gewartet hat, mal bei einem wichtigen Wettkampf den Durchbruch zu schaffen, hat's da gepackt. Und dann habe ich schon, ich habe das tatsächlich schon gewusst, dass wir drei Mädels haben, die sich für den Einzelstart qualifiziert haben, eben in diesem Jahr. Und da habe ich schon gedacht, oh Mensch, Gina. Dann wurde auch erwähnt, dass die noch diesen einen Wettkampf, der jetzt wohl stattgefunden hat, hat, um die Zeit zu laufen. Also erfahre ich von dir jetzt, dass das nicht geklappt hat. Und dann habe ich gerade eine Eilmeldung reinbekommen, dass sie sowieso beschlossen hat, in 2022 die Sportart zu wechseln. Und da soll es wohl einen großen Wettkampf vor 50.000 bis 60.000 Leuten geben. Im Main soll geschwommen werden. Es bahnt sich ein Duathlon an zwischen Gina Lückenkämpfer und Florian Schmidt-Sommerfeld. Ja, nein, ich drücke ja auch die Daumen.
Gina, falls du gerade zuhörst,
Gina, komm, ich hoffe, du kannst auch lächeln.
Dem alten, unsensiblen Trottel das verzeihen. Ich leide mit dir.
Ablenken wollen.
So ist der Buschi. Wenn es nicht um ihn geht, ist das alles lustig, tralala. Früher, wenn der Buschi mal einen Dreier auf den Ring gesetzt hat.
Sprach der Nachwuchsjournalist, der in meinem Sog abräumt. Das ist eine Unverschämtheit.
Was räume ich denn ab?
Alles. Vor allem Geld. Um die Neiddebatte mal wieder aufzubringen.
Ach Gott, ey.
Hast du einen Vertrag unterschrieben?
Ja.
Oh, echt?
Ja.
Scheiße.
Jetzt kannst du nichts mehr tun. Es ist leider alles in geregelten Bahnen. So, Buschi, und jetzt, du hast gesagt, du hast keine Zeit. Damit machen wir jetzt Schluss.
Aber wir müssen noch so ein Werbeding aufnehmen.
Ja.
Ach, das machen wir aber jetzt nicht sofort hier dran. Kommt das dann nicht in diesem Podcast?
Macht es gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmarkt bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauscherbrief. Lauscherbrief. Lauscherbrief.